Auch von mir, euch allen, einen schönen guten Morgen. Ich möchte noch etwas zurückblenden. Wir hatten ja letzten Sonntag den Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das ist ein Termin, an dem sich viele an Verstorbene erinnern aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis. Es ist ein Termin, der uns unsere eigene Endlichkeit vor Augen führt. Sofern wir das nicht verdrängen, sofern wir das zulassen, dieses Erinnern, dieses Bewusstmachen. Es ist aber auch ein Termin, der uns als Christen, als Kinder Gottes, als Menschen mit neuem Leben aus Jesus Christus nach vorne blicken lässt, in die Zukunft blicken lässt. Weil eben mit unserem physischen Tod hier unser Leben nicht zu Ende ist, sondern weil unser Tod hier auf der Erde der Übergang ist zum Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben bei Gott, das noch auf uns wartet. Und es ist schon angeklungen, heute, einen Sonntag später, haben wir den ersten Advent. Ein Datum, das uns, wie schon angeklungen, bewusst macht, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Es ist ein Datum, das uns auch wieder daran erinnert, Jesus Christus, unser Herr, ist als Mensch auf diese Welt gekommen. Advent bedeutet Ankunft. Jesus ist gekommen. Er hat als Mensch auf dieser Erde gelebt, obwohl er selber Gott ist. Und Jesus, unser Herr, ist für die Versöhnung der vor Gott schuldigen Menschen ans Kreuz gegangen, am Kreuz gestorben, und er hat damit Frieden zwischen uns Menschen und Gott gemacht. Advent, Ankunft. Das erinnert uns auch an eine weitere Ankunft, die noch bevorsteht. Denn unser Herr Jesus Christus wird noch einmal auf diese Erde kommen. Und er wird vorher seine Gemeinde entrücken. Und da haben wir keinen Termin im Kalender. Diesen Zeitpunkt, den wissen wir noch nicht. Den wissen wir definitiv nicht. Da heißt es warten. Jesus selber hat gesagt, dass diesen Termin nur Gott, der Vater, kennt. Allerdings hat Jesus in seinem Wort verschiedene Anzeichen geschildert, die uns darauf hinweisen, dass sein Kommen bevorsteht. Einige dieser Anzeichen lesen wir im 2. Timotheus 3 in den Versen 1 bis 5. Schlagt das zu Hause mal nach, das will ich jetzt nicht lesen. Denn Jesus hat nicht nur Anzeichen benannt, die seinem Kommen vorausgehen, sondern Jesus hat auch, als er hier auf der Erde war, seine Jünger, seine Nachfolger, in den sogenannten Abschiedsreden dazu aufgefordert, dass die Jünger, die Nachfolger, wachsam sein sollen, dass sie vorbereitet sein sollen, dass sie ihn erwarten sollen und eine Erwartungshaltung haben sollen. Und dazu möchte ich aus Lukas 12 ein paar Verse lesen. Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. In der Luther-Übersetzung ist dieser Textabschnitt überschrieben oder mit der Überschrift versehen: Vom Warten auf das Kommen Christi. Warten, das ist etwas, was uns normalerweise nicht leicht fällt. Warten, das kann sich auch auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Wenn man mit jemandem verabredet ist und derjenige kommt dann nicht rechtzeitig, dann heißt es zum einen warten, und da bleibt einem eigentlich nicht viel mehr als einfach still zu sein, zu warten, Däumchen zu drehen, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass man warten muss, weil man davon ausgegangen ist, dass der andere pünktlich kommt. Und wenn man dann doch warten muss, da können 10 Minuten schon ziemlich lange werden. Und solch ein Warten, solch ein unvorhergesehenes Warten, das löst auch bei mir zumindest irgendwie Unbehagen aus, weil ich eben dann nicht weiß, warum der andere jetzt den Termin nicht einhält und nicht rechtzeitig kommt. Und manchmal stellt sich dann auch die Frage, jetzt einfach nur weiterhin warten oder etwas anderes machen, etwas anderes anfangen. Aber vielleicht kommt der Betreffende ja gleich und dann wäre es schlecht, wenn ich nicht mehr am Warten wäre. Wenn Jesus seine Nachfolger zum Warten, zur Erwartung aufruft, dann meint er kein solches passives Warten, wenn es darum geht, dass wir seine Wiederkunft erwarten. Jesus meint dann nicht, dass wir einfach nur passiv sein sollen, dass wir uns vielleicht aus unserem bisherigen Umfeld zurückziehen sollen, dass wir eine Art Eremitendasein führen, uns abkapseln, um ja nichts anderes als nur das Warten an uns heranzulassen. Allerdings meint Jesus auch nicht, dass wir uns voll ins Getriebe stürzen sollen, dass wir total in der Welt aufgehen sollen und so leben, als würde er noch lange nicht kommen. Jesus hat seine Jünger zu einem aktiven Warten aufgerufen, zu Bereitschaft und zu Wachsamkeit. Das steckt in diesen Bildern, die Jesus benutzt hat, als er darüber mit seinen Jüngern gesprochen hat. Im Vers 35, der Einstieg, lasst eure Lenden umgürtet sein, lasst eure Lichter brennen. Das mag uns etwas fremd vorkommen, aber dieses Bild, das Jesus da gebraucht, das hat er benutzt vor dem Hintergrund der damaligen Kleidung. Damals hatte man eben keine Kleidung, wie wir sie heute haben, sondern lange, weite Gewänder. Und diese Art von Kleidung war dann etwas hinderlich, wenn man sich bewegen wollte bei der Arbeit oder bei einem Fußmarsch. Und um mehr Beweglichkeit zu bekommen, hat man eben ein weites Gewand etwas hochgezogen und mit einem Gürtel festgemacht. Dann hatte man mehr Beinfreiheit, konnte zügiger vorangehen. Deshalb das Bild, lasst eure Lenden umgürtet sein. Diese Aufforderung, wenn sie eingehalten wird, das drückt Bereitschaft aus, aufzubrechen, reisefertig zu sein. Und mich erinnert diese Aussage an den Bericht in den Mosebüchern vom ersten Passa in Ägypten. Denn dort mussten die Israeliten auch bereit sein zum Aufbruch. Sie mussten bereit sein, Ägypten zu verlassen und sich auf den Weg zu machen ins verheißene Land. Mose hat ihnen das im Auftrag Gottes angekündigt, in 2. Mose 12, Vers 11. Dort sagt er, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand, und ihr sollt es, also das Passahlamm, essen als solche, die hinwegeilen. Also das Ganze geschah in einer ganz akuten, aktiven Aufbruchstimmung. Und diese Aufbruchstimmung, diese Bereitschaft und Erwartungshaltung, die wünscht sich Jesus von den Gläubigen, wenn er wiederkommt. Jetzt haben wir aber das Problem oder einfach den Sachverhalt, dass damals bei den Israeliten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, die Wartezeit recht kurz war. Ihnen wurde sogar das genaue Datum angegeben, wenn es soweit ist, wenn der Aufbruch, der Auszug stattfinden soll. Und sie wussten dann, wann sie das Passahlamm zubereiten sollen, wann sie reisefertig sein sollen und wann es zum Auszug kommen wird. Die ersten Christen in der Zeit, nachdem Jesus hier auf der Erde war, sie hatten die Erwartung, dass Jesus schon zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Sie lebten in der Naherwartung der Wiederkunft von Jesus. Die erste Gemeinde in Jerusalem ging sogar so weit, dass sie ihren Besitz zusammengelegt haben und letztlich von der Substanz gelebt haben. Sie waren in der Erwartung, dass Jesus eigentlich jeden Tag wiederkommen kann und dass es nicht mehr lange dauern kann, bis es soweit ist. Doch dann kam es anders. Jesus kam bisher noch nicht zurück auf die Erde. Und für die Gemeinde damals war der Besitz irgendwann aufgebraucht und sie waren verarmt. Und Paulus hat dann mit Geldsammlungen in den Gemeinden in Kleinasien und Griechenland dafür Sorge getragen, dass der Gemeinde in Jerusalem Unterstützung zukommt. Aus unserer heutigen Sicht sind ja fast 2000 Jahre um und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Das kann ein Grund dafür sein, dass wir in unserer Erwartung nachgelassen haben, dass die Erwartungshaltung nicht mehr so ausgeprägt ist wie damals bei den ersten Christen. Das kann dazu führen, dass wir meinen, ja, das dauert noch lange, bis Jesus wiederkommt. Wir haben noch viel Zeit und dass dann eben die Erwartungshaltung in den Hintergrund tritt. Es gab auch in der Zeit der Christenheit immer wieder Phasen, wo die Gläubigen intensiver auf die Wiederkunft von Jesus gewartet haben, dass sie sogar versucht haben auszurechnen, wann das sein muss, dass Jesus kommt, und dafür sogar ein Datum festgelegt haben. Aber am Ende des gelesenen Bibelabschnitts erteilt Jesus solch einem Verhalten eine Absage. Dort heißt es ja, dass er zu einer Stunde kommen wird, wo es die Menschen nicht meinen, dass er kommt. Und dann kann ein Datum, das man als Mensch dafür festlegt, keinesfalls richtig sein. Jesus wird kommen, wenn niemand damit rechnet. Und deshalb ruft er ja auch die Jünger, die Nachfolger, zur Bereitschaft, zur Erwartung auf. Und er benutzt hier in den gelesenen Versen dafür zwei Bilder aus dem Alltag. Das erste beschreibt einen Hausstand, einen Hausherrn, der einige Angestellte hat. Knechte hieß es früher. Und dieser Hausherr, der ist nicht daheim und die Angestellten sollen das Haus hüten, ihrer Arbeit nachgehen und im Haus sein. Und wenn es Nacht wurde, hat man damals das Haus von innen verriegelt. Und rein kam man dann nur, wenn dieser Riegel weggenommen wurde. Und nun wussten die Angestellten, dass ihr Chef auf einer Hochzeit ist und dass er irgendwann in der Nacht wieder zurückkommen wird. Und sie wissen auch, dass sie ihm gleich sofort aufmachen müssen, wenn er dann vor der Tür steht und klopft. Schlafen sollten sie also in dieser Situation nicht, weil dann die Gefahr bestand, dass sie das Klopfen des Hausherrn überhören würden. Oder dass sie dann vielleicht eine ganze Weile brauchen würden, bis sie zu sich kommen, bis sie sich aufgerappelt haben und dann an der Haustüre sind. Wenn der Hausherr kommt, dann wird erwartet, dass ihm sofort die Tür geöffnet wird und dass sein Haus und seine Angestellten für sein Kommen vorbereitet sind. Die Aussage von Jesus hier, als er die zweite oder dritte Nachtwache anspricht, das ist kein Hinweis auf die voraussichtliche Ankunftszeit des Hausherrn, sondern das ist ein Hinweis auf eine Phase in der Nacht, wo es am schwierigsten ist, wach zu bleiben. Und das Resümee, das hier gezogen wird, ist, egal wann der Hausherr kommt, ob das ganz am Anfang der Nacht ist, ob das zu relativ vorgerückter Zeit sein wird, egal wann er kommt, wenn er seine Diener wach findet und bereit findet, dann freut er sich darüber und dann ist er mit ihnen zufrieden. Die Diener, die solch ein Verhalten an den Tag legen, die werden hier in den Aussagen von Jesus als selig bezeichnet. Und das ist in dem Zusammenhang eine Auszeichnung. Interessanterweise kehren sich hier in dem von Jesus gebrauchten Bild die Verhältnisse um. Jetzt lädt der Hausherr die Angestellten ein, zu Tisch zu kommen, und er, der Hausherr, bedient seine Angestellten. Normalerweise wäre es umgekehrt. Diese Aussage lässt das Fest und die Freude erahnen, wenn wir bei Jesus im Himmel sein werden. Obwohl Jesus das hier selber nicht sagt, erinnert uns aber diese Beschreibung des Hausherrn schon an unseren Herrn Jesus. Jesus gebraucht hier auch noch ein weiteres Bild, um den eigentlich völlig offenen Zeitpunkt seiner Wiederkehr deutlich zu machen, nämlich das Bild von einem Hausherrn und einem Dieb oder anders ausgedrückt der möglichen Gefahr, dass ins Haus eingebrochen wird. Einbrecher, die kommen wirklich völlig unangemeldet und unvorhergesehen. Manchmal in der Nacht, manchmal sogar am helllichten Tag. Aber vorher anmelden, das tun sie keinesfalls. Und so geschieht ein Einbruch völlig unvorhergesehen und eben auch unvorbereitet für die Bewohner des Hauses. Und von daher ist es auch ein Erschrecken, ein Schock, wenn so etwas passiert, wenn ein Einbrecher zuschlägt. Die Aussage von Jesus, die ist uns eigentlich klar. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, dann ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Da würden ja auch wir alles unternehmen, damit der Versuch des Einbrechers zum Scheitern verurteilt ist. Da würden wir uns schon wappnen und bereithalten und aufpassen, damit der Einbrecher sein Vorhaben nicht umsetzen kann. Was die Wiederkunft von Jesus angeht, da haben wir zwar eine Ankündigung, eine Art Anmeldung, Jesus hat gesagt, dass er wiederkommt. Aber er hat eben auch gesagt, dass den Termin dafür niemand weiß, dass den nur Gott der Vater kennt. Mit diesen Bildern fordert Jesus die Jünger zur Wachsamkeit, zur Bereitschaft auf. Und für uns heute gilt das eigentlich noch viel mehr als für die Jünger damals. Denn wir heute sind viel näher an der Wiederkunft von Jesus dran als die Christen vor uns. Von daher ist die Bereitschaft zur Wachsamkeit und die Aufforderung zur Erwartung immer aktuell, denn letztlich weiß keiner von uns, wie lange das Leben hier geht, ob das Leben hier nicht durch einen plötzlichen Tod zu Ende geht oder ob das Leben, das Dasein hier auf der Erde eben durch die Wiederkunft von Jesus beendet wird. Das kann keiner von uns sagen. Und von daher die Frage an uns, was würden wir tun? Was würdest du tun, wenn du weißt, dass du morgen sterben wirst? Was würdest du dann heute noch tun? Würde dann Aktionismus ausbrechen? Müsstest du dein Leben noch umkrempeln? Müsstest du noch jemand um Vergebung bitten oder Schuld abtragen? Vermutlich würdest du den letzten Tag deines Lebens, wenn du weißt, dass er es ist, ganz bewusst erleben und durchleben und dich nicht in Kleinigkeiten oder Nichtigkeiten des Alltags verlieren. Seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Aber was heißt das, bereit zu sein? Ist man bereit, wenn man sich ständig mit den Zeichen der Zeit beschäftigt, die uns in der Bibel genannt werden? Wenn man diese dann ständig mit dem abgleicht, was man so erfährt, wie es in der Welt gerade zugeht? Oder ist man bereit, wenn man sich vornimmt, bereit zu sein? Wenn man sich vor allem und aus allem zurückzieht, wenn man dann nur noch auf Jesus wartet und sonst nichts tut? Bei den ersten Christen gab es einige, die haben falsche Schlüsse daraus gezogen, die haben sich falsch verhalten. Sie haben nicht mehr gearbeitet und sie haben sich von anderen versorgen und aushalten lassen. Im 2. Thessalonicher 3 hat Paulus solch ein Verhalten mit der Aussage kritisiert: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und damit hat er die Gemeinde dazu angehalten, dass sie solche Leute ermahnen und korrigieren sollen. Solange wir hier auf der Erde sind, im physischen Leben, sollen wir unseren Platz hier ausfüllen und unsere Aufgaben so gut wir können erledigen. Gleichzeitig aber warnt Paulus auch davor, das steht in 1. Korinther 7, Vers 30 und die danach, da warnt Paulus, dass wir zu sehr in alltäglichen, irdischen, materiellen Dingen aufgehen können. Paulus ist es dort wichtig, dass wir uns nicht an unseren materiellen Besitz hängen und dass wir nur mit unserem Leben hier beschäftigt sind. Paulus sagt dort, dass er möchte, dass die Christen frei sind von irdischen Sorgen, von Sorgen, die unsere Beziehung zu Jesus beeinträchtigen könnten. Paulus will letztlich ein gesundes Maß, das wir für unser Leben zugrunde legen. Er will ein gesundes Miteinander oder ineinander greifen von geistlichen Inhalten in unserem Leben und von unserem Eingebundensein in Familie, Arbeit, Nachbarschaft, Freunde, Hobby, was eben unser Leben hier ausmacht. Mir ist in letzter Zeit immer wieder auch die Frage aufgetaucht, ob ich persönlich eigentlich am Besitz, am Materiellen hänge oder ob ich bereit bin, loszulassen. Advent, Jesus kommt. Wir stehen vor der Wiederkunft von Jesus. Wie geht es dir bei dem Gedanken, dass Jesus heute noch kommen könnte? Erschreckt dich solch ein Gedanke? Oder löst er bei dir Freude aus? Und kannst du loslassen? Ich möchte euch ermutigen, euch auch diese Fragen zu stellen, damit umzugehen und euch auch eine Antwort zu geben. Advent, Jesus kommt und Jesus möchte, dass wir bereit sind auf sein Kommen. Bereit sein, zum Bereitsein hilft, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus konsequent leben. Wenn wir beständig mit Jesus verbunden sind und wenn wir mit unseren Mitmenschen versöhnt sind. In diese Gedanken, in diese Inhalte unseres Lebens, da spielt auch das Abendmahl mit hinein, das wir nachher miteinander feiern. Da spricht auch das Abendmahl mit hinein. Und eine Form von Bereitschaft, von Bewusstmachen und auch von Ausrichten und Ausstrecken zu Jesus hin, ist eben auch das Abendmahl. Im Abendmahl erinnern wir uns an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus, der für uns gelitten hat, um uns zu erlösen und uns mit Gott zu versöhnen. Und im Abendmahl drücken wir ja letztlich auch aus, dass wir untereinander versöhnt sind, weil uns ja die Bibel dazu auffordert, dass wir das Abendmahl nicht unwürdig zu uns nehmen. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir auch an die Worte von Jesus, dass er mit den Gläubigen das Mahl wieder im Reich Gottes feiern wird, nachdem er wiedergekommen ist, nachdem er alles vollendet hat. Advent, Jesus kommt. In Offenbarung 22, Vers 20 sagt Jesus: Ich komme bald. Und die Antwort von Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, lautet dort: Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Was wäre deine Antwort? Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen. Das ist dann der Schluss der Offenbarung und der Bibel. Und das ist auch der Schluss meiner Predigt. Wir stehen noch auf und beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen unseres auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir hier in stiller Andacht sein dürfen und uns das bewusst machen dürfen. Du kommst wieder und wir dürfen uns darauf freuen. Wir dürfen uns ausstrecken zu dir hin und dich erwarten. Und letztlich erwartest du das auch von uns, dass uns das nicht gleichgültig ist, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben, sondern dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und der heutige Tag ist ein guter Anlass dafür, dass wir das tun und dass wir uns auch fragen, wie unsere Beziehung zu dir ist, wie wir zu dir stehen. Und ich bete darum, Herr, dass du uns immer wieder hilfst dabei, dass wir unser Leben bedenken, überdenken, dass wir uns prüfen, ob wir richtig stehen und wenn Anlass zur Korrektur da ist, dass wir das dann auch tun. Ich bete darum, dass du uns stärkst in unserem Glauben, dass du uns stärkst und belebst in unserer Beziehung zu dir und dass du uns hilfst, dass wir freudig den Kopf erheben können und sagen können: Komm bald, Herr Jesus. Amen. Ja.